Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas, es ist wieder soweit. Wir sind hier mit einer neuen Folge Natur 2.0, unsere 11. Folge. Letzte Woche haben wir, glaube ich, gar nicht gebührend genug gefeiert, dass es doch uns jetzt schon 10 Folgen lang gab.
Ja, hallo. Ja, stimmt. Eigentlich hätten wir das erste kleine Jubiläum gehabt, haben das aber, wie man schön sagen kann, verkackt eigentlich. Das wäre ein Grund zur Freude gewesen. Ich muss auch sagen, diese Folgen gehen auch wirklich schnell vorbei und ich hatte mich gewundert und habe mich aber sehr gefreut. Also die 10 haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Das ist ja schon eine kleine Hürde, über die man sich durchaus freuen darf, glaube ich.
Das sehe ich wohl auch so, ja. Das ist wirklich schön.
Ja, sehr schön. Ich hatte auch letztes Mal mich noch nicht getraut zu verraten, worum es genau geht in dieser MyThinkX-Folge, falls du dich im Prinzip erinnerst.
Ich erinnere mich. Jetzt habe ich was aber schon gesehen. Ja, jetzt kannst du mehr verraten, ne?
Nun ist sie draußen. Ich wusste nicht, hätte ich das sogar sagen können. Ich weiß es aber gar nicht, weil ich habe auch irgendwas vor Ort unterzeichnet, was da aber genau alles drin stand, was man nicht...
Hast du auch gar nicht gelesen, ne?
Das habe ich natürlich nicht alles gelesen, genau. Als Studiogast nicht nach außen tragen sollte. Also man dürfte keine Fotos im Studio machen. Mhm. Aber es war ja so, dass im Prinzip ich ein Interviewpartner war für ein Vorabgespräch und dann einer von sehr, sehr vielen Leuten, die da interviewt worden sind zu diesem Biodiversitätsthema. Und genau, die haben sich in dieser Folge, die Folge heißt Landwirtschaft, wie unsere Ernährung die Natur zerstört, gibt es auf jeden Fall jetzt in der ZDF Mediathek, kann man auch beim ZDF im Prinzip da online sehen. Und ich fand das eine ziemlich gelungene Folge und hatte ja beim letzten Mal schon angemerkt, wie spannend ich das eigentlich fand, auch mal so ein bisschen mitzubekommen bei den Leuten, die in der Wissenschaftsredaktion arbeiten, die Leute, die dann später dazu beitragen, dass so eine Fernsehsendung vernünftig funktioniert, wie viele Leute da im Studio tätig sind und wie die so ticken, wenn so eine Aufzeichnung erfolgreich verlaufen ist und die das erfolgreich hinter sich haben. Und das war auf jeden Fall ein recht schöner, waren schöne Eindrücke und ich fand das an sich irgendwie eine sehr angenehme Atmosphäre da. Man musste sich das so vorstellen, wenn man irgendwie als Person, man kann sich Karten kaufen für diese Aufzeichnung, dahin kommt, dann kriegt man auch wirklich so ein Programm geliefert, was man so selbst gar nicht sieht. Also das heißt, es ist im Prinzip ein Animationsprogramm dabei, es ist ein Unterhaltungsprogramm in den Zwischenbereichen und sowas dabei und man sieht später dann nur die fertig aufgezeichnete Sendung, die ja keine Live-Sendung ist, sondern die im Prinzip dann die Sequenzen drin hat, die dann passen und dass alles vernünftig ausgesprochen worden ist und wie auch immer. Das kriegt man alles nicht mit, aber ich fand so das Drumherum super spannend und irgendwie auch sehr unterhaltsam alles an sich und finde inhaltlich diese Folge auch wirklich sehr gelungen. Das ist, die haben sich im Prinzip auf die landwirtschaftlichen Flächen gestürzt und den Biodiversitätsverlust dort behandelt und dann gleich mehrere Probleme behandelt und vor allem, was ich sehr wichtig fand, auch die Nährstoffkreisläufe erklärt in diesem Zusammenhang, was auch, glaube ich, vielen nicht so geläufig ist, weil das relativ komplex ist und man ja mehrere Salze hat, die im Prinzip beteiligt sind so an diesen ganzen Sachen und wie so ein Nährstoffkreislauf funktioniert und welche Probleme das teilweise auch mit sich bringt, das ist da sehr schön behandelt worden und dann halt auch noch das Artensterben und so weiter und so fort. Und ich fand das also insgesamt ziemlich gelungen, vor allem, weil es auch mal ein definierter Raum war. Ich bin ja jemand, der sehr stark vertritt, dass wir nicht alle Flächen gleich behandeln sollten und auch nicht können, auch beim Erhalt von Biodiversität. Damit bin ich auf der Flur, fühle ich mich teilweise ziemlich allein damit. Es wird sehr häufig einfach so getan, ja, man müsste halt hier jetzt gerade mal alles überall machen oder so. Oder es gibt dann irgendwelche Biodiversitätsschäden und als Lösung dafür wird dann irgendwie was in Gärten gemacht oder auf Äckern, aber die Flächen, die eigentlich davon betroffen sind, sind komplett andere. Und fand jetzt an der Sendung aber so gut, dass die sich im Prinzip einen Raum abgesteckt haben und haben einfach gesagt, wir haben jetzt diese knapp 50% Nutzfläche. Wir schauen uns diese 50% Nutzfläche an. Das kann man komplex machen und könnte dann auch noch ins Detail gehen, wie das aussieht in Bereichen außerhalb dieser Flächen und so weiter und so fort, muss man aber nicht. Und ich fand das sehr schön, dass die einfach mal sagen, wir schauen uns einen Raum an und geben eine Übersicht über die Probleme auf diesem Raum und eine Zukunftsaussicht, was wären positive Trends. Und das fand ich halt wirklich gut. Deswegen absolute Empfehlung, sich diese Sendung mal anzuschauen.
Ja, klasse. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, würde ich sagen.
Genau. Und ja, das ist auf jeden Fall noch was, was ich als Nachtrag liefern wollte, weil ich beim letzten Mal, glaube ich, nur angekündigt hatte. Ich sage noch nicht, worum es geht, und dann habe ich ganz kurz Biodiversität reingeflüstert, aber um Biodiversität auf landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Jetzt wissen wir mehr.
Ja.
Sehr gut.
Ja, wie sah es bei dir aus? Wir haben uns jetzt quasi einige Tage nicht gehört. Du hattest aber in der Zwischenzeit noch einiges zu tun bei dir an der Uni. Es gab noch mal volles Programm. Was stand an?
Es stand eine Exkursion mit Studierenden unter schlechtesten Wetterbedingungen an. Ich muss, das hab ich den Studierenden auch schon gesagt, mein Kollege und ich wären eigentlich zusammen jeweils an einem Tag an verschiedene Flussabschnitte gefahren oder Bachabschnitte gefahren und am zweiten Tag an verschiedene Seen. Wir haben dann einen Tag vorher mal uns zusammengesetzt und gesagt, hey, hast du mal den Wettervorhersage geprüft? Mhm. Wollen wir uns aufteilen? Gute Idee. Sodass wir dann jeweils nur einen Tag pitschepatsche nass geworden sind. Die Studierenden natürlich tatsächlich trotzdem zwei Tage draußen waren. Wir mussten aber beide wirklich feststellen, dass die unfassbar motiviert dabei waren. Also ich war wirklich, wirklich beeindruckt. Das haben wir denen auch als Feedback mitgegeben. Das war echt toll zu sehen. Dann, es ist so viel passiert, wir haben uns eine gute Woche nicht gehört, aber dann hatte ich Besuch von meinem ehemaligen Chef, meinem Postdoc-Betreuer aus den USA, der war über das vergangene Wochenende hier. Da war natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen Touri-Programm angesagt und dann am Montag jetzt die Woche ist er bei uns an der Uni gewesen, hat einen Vortrag gehalten und dann ist natürlich auch noch ein bisschen Wissenschaft passiert. Das ist ja nichts Unübliches, da haben wir, weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, dass WissenschaftlerInnen sich ganz gerne gegenseitig zu Vorträgen einladen und dann eben zu den jeweiligen Universitäten reisen und da eben dann Vorträge halten für die wissenschaftliche Gemeinschaft da an der Uni und dann eben auch immer noch so ein Austausch stattfindet. Also der hatte den ganzen Vormittag, während ich auch Unterricht noch hatte, dann so Meetings mit, also einfach verschiedene Treffen mit anderen WissenschaftlerInnen, die eben thematisch das interessant fanden und eine gewisse Überlappung hatten. Und haben sich da eben ausgetauscht. Und das ist einfach total wichtig, dass wir das tun und dass wir uns eben da im Austausch befinden und Dinge eben auch länderübergreifend zusammen angehen. Wissenschaft ist unfassbar international. Und genau, das ist eben neben Tagungen, die wir so haben, eine andere Möglichkeit oder Option, eben international sich auszutauschen, ist ab und zu mal woanders hinzureisen und da Vorträge zu geben, wenn man eingeladen worden ist, oder eben auch selber WissenschaftlerInnen einzuladen. Und er ist wirklich ein sehr renommierter und etablierter Wissenschaftler im Bereich von Phosphor, Kreisläufen und grundsätzlich von elementaren Nährstoffen in aquatischen Ökosystemen. Das war schön. Und dann hatte ich jetzt zweimal Anlass zur großen Freude oder einmal zur Freude und einmal wirklich zum Feiern. Punkt Nummer eins, ich habe mein erstes Jahr hier überlebt, wie man so schön sagt.
Sehr schön. Ja. Gratulation.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich habe mich da tatsächlich auch darüber gefreut, weil ich das schon auch wirklich anstrengend fand. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin auch wirklich total glücklich, weil es ist ja nun mal auch einer dieser Jobs, die tritt man dann irgendwie an und hat eigentlich ehrlich gesagt keine große Ahnung, was da so ganz auf einen zukommt, und man hat es ja vorher auch noch nie gemacht und weiß irgendwie auch nicht wirklich, ob es einem gefällt, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir manchmal haben, ne? Bei so wissenschaftlichem Nachwuchs. Du machst irgendwie so ganz klassisch Masterarbeit oder Bachelorarbeit, Masterarbeit, dann promovierst du, machst irgendwie deine Postdocs, und gerade während der Promotion in Deutschland, also Doktorarbeit schreiben und dann irgendwie auch Postdocs, du bist ja hauptsächlich am Forschen. Also du machst einfach Forschung. Und wenn du dann dich dafür entscheidest, eben ja so eine Professur anzunehmen, hast du in der Regel ganz, ganz wenig Lehrerfahrung, wenn überhaupt. Und damit dann erstmal so umzugehen von irgendwie gar keine Lehrerfahrung, wie bei uns hier in Kopenhagen auf 50% meiner Zeit, die jetzt eben auf bei Lehre irgendwie drauf geht, wenn man das so nennen möchte. Also wie gesagt, mir macht es Spaß und ich finde das auch total tollen und wichtigen Faktor in meinem Beruf. Aber es ist einfach eine große Umstellung. Und das ist irgendwie was einem so überhaupt gar nicht beigebracht wird. Hier ist es tatsächlich so, dass wir einen einjährigen Kurs belegen müssen. Der fängt es für mich im Januar an. Also eine Universitätspädagogik nennt der sich. Also wir machen tatsächlich nochmal so einen Abschluss in pädagogischen Methoden. Das haben wir in Deutschland ja gar nicht, ne? Da haben wir, um irgendwie dann eine Professur zu haben, gibt es teilweise diese Habilitation, wo man eben nochmal eine Qualifikation nachweist, dass man Lehrerfahrung hat auf einem bestimmten Gebiet, aber es ist nicht so, dass einem dann nochmal irgendwer irgendwas beibringt über irgendwelche pädagogischen Tools, Mittel, Wissen oder sowas, wobei man ja im Endeffekt dann auch einfach, man ist Hochschullehrer, ne, eben teilweise. Eben in meinem Fall, wie gesagt, die Hälfte meiner Arbeitszeit. Und das muss ich sagen, da wird man dann schon ganz schön ins kalte Wasser irgendwie geschmissen. Und von daher bin ich froh, dass ich das geschafft habe und gut rumgekriegt habe und auch noch Spaß dabei hatte und so einige Sachen jetzt für mich auch mitgenommen habe und gelernt habe, was ich vielleicht im nächsten Jahr anders mache oder was ich vielleicht auch beibehalte. Und freue mich auch auf diesen Kurs. Ich bin gespannt, was ich da so lerne. Ja, und finde eigentlich, dass es grundsätzlich was ist, was man auch früher angehen müsste, bevor und auch vor allem in anderen Ländern. Wie gesagt, wir haben das in Deutschland gar nicht. Du hast im Endeffekt ProfessorInnen da, die teilweise gar keine pädagogischen Fähigkeiten haben und dann aber da als Lehrkräfte stehen sollen. Und nicht zu Unrecht wird das dann ja teilweise auch kritisiert von Studierenden, dass da eben didaktisch nicht so sonderlich viel vielleicht bei rüberkommt.
Absolut. Und das, also ich glaube, als Person, die irgendwo ein Studium macht, nimmt man das dann eigentlich auch nur so wahr, dass man vor allem die absoluten Highlights irgendwie mitbekommt, dass man wirklich merkt, oder ist wirklich jemand mal wirklich gut in der Lehre. Diese Personen bleiben absolut hängen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Problem, dass man nicht so eine Grundqualität hat, die man irgendwie erreichen kann, sondern danach geht's halt wirklich ganz rapide den Berg hinunter. Es gibt viele Leute, die machen ihren Job gut und dann gibt's aber natürlich auch im Prinzip völlig ungeeignete Personen. Und das geht im Prinzip in unterschiedliche Richtungen. Also ich selbst habe eine Person mitbekommen, die hat einfach keine Lust auf Lehre gehabt, also dem man das wirklich so sehr angemerkt
hat. Ja, das ist natürlich auch oft der Fall.
Genau, dieses... Also diese Lehre, die geht mir jetzt so gegen den Strich. Ich bin so froh, wenn ihr nachher hier weg seid und ich meine Ruhe wieder habe und wenn ich diesen Blockkurs durch habe und alles drum und dran. Mhm. Das war im Prinzip so diese Ausstrahlung. Bis hin zu Leuten, die die Sachen nicht reduzieren konnten auf ein verständliches Maß. Ich weiß,
was du meinst. Genau.
Dass man wirklich so eine Wand abbekommt von Wissen und denkt sich so, okay, aber da hätte ich jetzt das Buch lesen können, hätte mehr verstanden, hätte eine ähnliche Dichte an Informationen gehabt. Aber ich bin nicht in der Lage, das daraus zu filtern. Und das sind ja alles Sachen, da kann man eigentlich nur lernen, wie das Ganze geht, wenn man wirklich ein bisschen mitbekommt, worauf muss man achten und was sind Richtungen, wo man sich auch selbst hinbewegen muss dann, um den Leuten irgendwie verständlich das Ganze zu vermitteln. Ja, nee, gute Sache. Also das klingt wirklich sehr gut, aber
also die kommen tatsächlich in diesem Kurs, den ich da machen muss, auch tatsächlich, also diese Ausbilder quasi kommen zu mir in die Lehrveranstaltung und schauen sich tatsächlich an, wie ich das effektiv mache. Also es ist nicht nur Theorie, sondern es ist wirklich wie so eine Art Referendariat nochmal, wo wie bei SchullehrerInnen irgendwie da wirklich ausgebildete Fachkräfte in den Unterricht kommen und sich das anschauen, was man da so tut und was man eben verändern kann oder was für Konzepte umgesetzt werden, die wir in dem Kurs dann theoretisch lernen. Also es ist, das finde ich schon, das ist in Schweden ähnlich.
Ja.
Und ich finde, das ist schon auch irgendwie was man vielleicht mal umdenken könnte in Deutschland, ne? Wo dann eben in der Habilitation doch auch wieder eigentlich auf wissenschaftlichen Output geschaut wird, wie viele Veröffentlichungen hat man seit der Doktorarbeit irgendwie unabhängig von seinem Doktorbetreuer irgendwie hinbekommen. Ja. Weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch mal umdenken könnte und da ein bisschen mehr Pädagogik auch reinbringen könnte. Weil das ist unterm Strich einfach auch in Deutschland ein großer Anteil, der da bei ProfessorInnen für Lehre drauf geht.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wir hatten da schon mal irgendwann drüber gesprochen in einer früheren Folge. Das, was ich auch immer als ein bisschen problematisch ansehe, ist, dass sich die Universitäten teilweise immer noch als so sehr akademischen Ausbildungsbetrieb ansehen.
Das hast du schon mal gesagt, ja.
Genau. Diese Sache, die im Prinzip dann Menschen betrifft, die irgendwie abgehen nach dem Bachelor oder nach dem Master, die in ganz andere Bereiche reingehen, die haben ja zum Teil auch ein Anforderungsprofil, was man auch irgendwie mit erfüllen sollte. Also die Menschen, die danach im Prinzip mit einer akademischen Ausbildung in Vollzugsbehörden sitzen, die sich um Umweltrecht im Prinzip kümmern, um die Umsetzung vom Bundesnaturschutzgesetz, die unterschiedlichsten Aspekte, die aktiven Menschen in der Behörde, die so gesehen auch WissenschaftlerInnen sind von der Ausbildung her, und dann im Prinzip dort landen, in vielen Fällen ja auch promoviert sind. Aber ich glaube, das sind ja Leute, die brauchen manchmal in ihren Jobs noch viel konkretere Bezüge zu einzelnen Aspekten, die man nur in der Lehre erfüllen kann, als Menschen, die danach quasi auch im akademischen System arbeiten sollen. Also die Anforderungsprofile sind meines Erachtens auch unterschiedlich. Und die Zielgruppe
ist eine
total heterogene Zielgruppe. Das meine ich eigentlich. Ja. Ich glaube, das drückt es ein bisschen einfacher aus. Also,
da bin ich voll bei dir.
Ich wollte aber gerade nochmal nachfragen. Also ein Jahr, fühlt sich das nach einem Jahr an oder ist die Zeit vorbei gerast an dir?
Also ich würde sagen, jetzt gerade, also ich habe ja Lehre eigentlich über den Sommer über. Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche die letzten Veranstaltungen und dann bis Ende April, Anfang Mai keinen Lehrunterricht mehr, also keine Lehrverpflichtung. Natürlich habe ich weiterhin Studierende, die ich betreue für ihre Abschlussarbeiten. Aber so dieses halbe Jahr jetzt Lehre, das ist wirklich, wirklich anstrengend gewesen. So schön es auch war, aber so anstrengend war es auch. Und insgesamt so eine Mischung, weißt du, irgendwie fühlt sich das an, als hey, ich habe doch erst gestern angefangen. Auf der anderen Seite hat sich das auch wirklich, also wirklich an meinen Kräften gezerrt, dieses letzte Jahr. Also es ist echt so eine Mischung zwischen, boah ja, es ist irgendwie erst gestern und trotzdem merke ich es meinem Körper an, dass ich jetzt auch wirklich mal Urlaub brauche.
Okay, na gut. Ich glaube, alle, die es mitbekommen haben, wie anstrengend auch diese Lehre ist, on top zu dem, was ja noch geforscht werden muss. Und du hast ja schon angemerkt, wie viele Personen das eigentlich auch sind, die du betreust in einzelnen Abschlussarbeiten zur Qualifikation. Da muss man ja an so vielen Ebenen im Prinzip da sein. Und das ist ja eine Managementaufgabe, wo man reinwachsen muss, glaube ich. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht in deiner Haut steckt. So.
Nein, aber es macht Spaß. Also ich möchte überhaupt nicht, dass es jetzt jammernd rüberkommt. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich bin total, total glücklich und zufrieden mit diesem Job. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Erfüllung für mich.
Jana, ich habe mich damals gefreut, als du zugesagt hast, dass du bei diesem Podcast gerne mitmachst bei diesem Projekt, weil ich eben einfach fand, dass diese Einblicke so nicht da sind. Also einfach mal über jemanden, also mit jemandem sich zu unterhalten, der so diesen akademischen Weg im Prinzip geht, jung in diesem System landet, mit ganz vielen Herausforderungen da steht und dann einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie das denn sich so anfühlt, wie das Ganze so aussieht. Das fand ich da eigentlich so spannend und finde das eigentlich auch so spannend, wenn du davon erzählst. Also es klingt für mich nicht nach Jammern, sondern ich finde da immer, das sind interessante Informationen, weil man das nicht mitbekommt. Also du hast hier diese, in der Wissenschaftslandschaft, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du hast diese harte Knochenmentalität, die irgendwie manchmal so mitgetragen wird.
Geht mir so auf den Keks.
Genau, und das ist aber das Problem. Also man kann sich mit ein paar Leuten unterhalten und denkt sich wirklich, okay, aber das, was ich dich gerade gefragt habe bezüglich dem, wie du dich fühlst oder was dein Eindruck ist, hast du mir gerade nicht beantwortet. Du hast mir gerade im Prinzip eine maskierte Antwort gegeben mit, das sind schon herausfordernde Zeiten, aber das managt man schon alles irgendwie. Ich habe ja da jetzt auch doch durchaus ein paar Jahre Erfahrung mit und so. So solche Antworten, die man dann bekommt und denkt, okay, aber das waren nicht die Punkte, Projekte, die gerade irgendwie interessant waren. Und ich finde das halt nach wie vor einfach sehr interessant, solche Einblicke mal zu bekommen, weil ich ja eben auch einfach nur merke, dass die jüngeren Menschen, mit denen ich mich unterhalte, solche Sachen an meinem Job auch total interessieren. Und zweitens finde ich halt auch, kann man nur irgendwie ein Vorbild sein, indem man ja jetzt auch insbesondere, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, irgendwie auch als Frau in diesem System, jetzt bei dir, indem man den Leuten einfach mal wirklich so ein bisschen ungefilterter zeigt. So, man spricht jetzt natürlich nicht über alles emotional, so wie es einem in den Momenten geht, das ist vollkommen klar, aber ein bisschen ungefilterter, als man das so kennt, dass man einfach mal so ein paar reale Einblicke bekommt. Weil wie sollen denn sonst andere jüngere Menschen sich jetzt zu so Zeiten, die sich teilweise viel krisenhaftiger anfühlen als in meiner Jugend, würde ich jetzt mal so sagen, sich zu irgendwelchen Jobs entscheiden, wenn man nicht irgendwie ein paar Einblicke da reinbekommen hat. Ja. Also ja, finde ich einfach total wichtig. Also deswegen,
das freut mich.
Dir da
das
ganz lieben Dank für diese Einblicke immer. So, weil
sehr gerne. Und wo wir gerade bei Einblicken sind, Punkt Nummer 2 der guten Neuigkeiten. Ich habe ja erzählt, dass ich Drittmittelanträge schreibe.
Ja.
Und ich habe tatsächlich in letzter Woche die gute Nachricht bekommen, dass der allererste Antrag, also den ich jemals geschrieben habe als Gruppenleiterin, als Professorin quasi, bewilligt worden ist. Und das hat mich tierisch gefreut. Und ich muss sagen, ich war hier zu Hause, es war abends schon, und mein Kollege aus Spanien, mit dem ich den zusammen geschrieben habe, es ist ein internationaler, von der Europäischen Union kofinanzierter Antrag gewesen, habe ich die WhatsApp-Nachricht bekommen, und ich bin hier in der Küche irgendwie hin und her gehüpft und habe geschrien und habe mich gefreut, und meine Hunde sind irgendwie aufgesprungen und haben mich angeguckt und mir gedacht, was ist jetzt hier irgendwie los, was ist mit dir nicht mehr ganz richtig. Die hat mich so gefreut, ich habe, glaube ich, für die nächsten 2 Tage ein riesen Grinsen einfach nur im Gesicht gehabt, weil ich einfach, weil es so schön ist, also ich reiche jetzt nächste Woche noch den 5. Antrag dann ein für dieses Jahr, dann auch der letzte.
5.
Was schon auch wirklich echt eine Hausnummer ist, ja.
Ja.
Aber weißt du, ich habe mir immer gesagt, wenn ich einen kriege, einen von den 5, 25% irgendwie, ja, nee, 20%, so, dann wäre ich damit schon total zufrieden. Und wenn man sich so Raten anguckt, wie viele Anträge so, you know, also einfach bewilligt werden, dann ist das auch irgendwie so 20-25% ist schon eine hohe Rate. Es liegt oft noch weiter drunter, irgendwie so zwischen 10-20% eher. Und dass jetzt ausgerechnet der allererste Antrag tatsächlich durchgekommen ist, ist für mich so eine Erleichterung, das kann ich gar nicht irgendwie beschreiben, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, weißt du, egal was die nächsten 4 Anträge jetzt irgendwie mit sich bringen, wenn ich keinen der nächsten 4 kriege, kann ich jetzt ganz entspannt da sitzen und wissen, ich habe einen bekommen. Und es ist der allererste, und das ist für mich einfach vom Gefühl her schöner, als wenn der erste jetzt vielleicht Nein gewesen wäre, der zweite Nein, dritter Nein, vierter Nein und der 5. in den Jahr, weil du dann halt die ganze Zeit diesen Druck verspürst, ich muss aber irgendwie ja Geld rankriegen, und das ist für mich auch von der Bewertung von der Uni her wichtig, weil es ist ja so, dass ich Bewertungen habe, also ich werde einmal im Jahr bewertet, das hatte ich jetzt vor 2 Wochen, die erste Zwischenbewertung, und dann innerhalb von 3 bis 6 Jahren dann ja befördert werden kann, je nachdem, wie meine Leistungen so waren. Und natürlich ist Drittmittelanträge einwerben eine der ganz großen Kriterien auf dieser Leistungsliste. Und da jetzt einfach nicht immer diesen Druck zu verspüren, zu wissen, hey, egal was jetzt kommt, wie cool ist es, wenn jetzt noch ein zweiter durchgeht? Super, feiere ich auch. Aber dass der allererste durchgeht und ich jetzt einfach ganz entspannt mich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, jetzt gucken wir einfach mal, was noch so passiert oder was vielleicht auch nicht passiert. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht und bin damit so super happy und richtig, richtig glücklich und dankbar, dass wir dieses Projekt auch machen können. Zu dem ich gerne auch noch ein bisschen was erzähle, und dann können wir nochmal über angrenzende Themen erzählen, was ein bisschen berichten.
Ja, erstmal Gratulation dazu. Das klingt wirklich sehr gut, und das ist ja ein Bereich, den ich auch so ein bisschen kenne. 5 Anträge in dieser Größenordnung, das kenne ich nicht, glücklicherweise. Also das ist wirklich schon eine Hausnummer. Das,
also der gesamte Antrag waren jetzt 1 Million Euro ungefähr.
Ja.
Also es ist ein Antrag, der über 4 Länder übergreifend ist. Brasilien, Schweden, Spanien und Dänemark. Ja. Und der Anteil für mich in Dänemark liegt jetzt bei ungefähr 300.000 Euro. Aber genau, wir haben den Antrag eben zusammengeschrieben. Vor allem der spanische Kollege und ich, 1 Million Euro, das die in uns anvertraut werden.
Ja, sehr gut. Man muss wirklich nochmal sagen, vielleicht ganz kurz zu dem Geld, wo dieses Geld herkommt und wie man dann quasi da dran kommt, nur ganz, ganz grob, weil das, glaube ich, nicht allen verständlich ist, aber weshalb da auch so wichtige Prüfkriterien hinterstehen und weshalb diese Quote nicht so groß ist, diese Forschungsgelder, die da zur Verfügung stehen. Ich kann jetzt das Beispiel Dänemark nicht ganz nennen, da müsstest du das irgendwie mal einordnen.
Also unterm Strich ist das jetzt eben ein Projekt gewesen, das von der Europäischen Union, also die ganze Bewerbung, das waren zwei verschiedene Runden, zwei verschiedene Verfahren, wo man eben die man durchlaufen musste und jede Runde eben bestehen musste. Und es ist so, dass das insgesamt erstmal ausgeschrieben worden ist von der Europäischen Union. Das ist auch kofinanziert von der Europäischen Union. Also unterm Strich Steuergelder, ne? Weil woher kriegt die Europäische Union ihr Geld? Eben auch aus den Mitgliedstaaten, und da kommt eben auch das Geld hauptsächlich aus Steuereinnahmen oder woher eben wir sonst unsere Gelder kriegen. Und dann ist es, hat jedes Land eben, und das ist zum Beispiel auch echt schade, Deutschland hat nicht mitgemacht bei dieser Ausschreibung. Deswegen sind auch keine deutschen KollegInnen involviert, obwohl wir da wirklich sehr qualifizierte Leute gehabt hätten in der Nähe von der Brandenburg Technischen Universität, die da hätten super wirklich mitmachen können. Es ist eben so, dass jedes Land entscheiden kann, ob es mitmachen möchte. Und in Dänemark, also Dänemark hat mitgemacht, und da ist es dann der Innovationsfonds Dänemark, der dann eben den Großteil an Geld gibt. Und so hat es eben, so hat Schweden, so hat Brasilien, so hat Spanien eben seine Institutionen, die da mitgemacht haben. Und jetzt werden sich manche vielleicht auch wundern, Herr Brasilien, hat sich nicht gerade gesagt, europäischer Antrag. Es war so, dass ein paar Drittländerstaaten quasi eingeladen wurden, da mitzumachen. Und unter anderem eben Brasilien, Südafrika war auch dabei. Und da haben die Organisation eben gesagt, sie würden eben auch einen kleinen Anteil sponsern. Das ist in Brasilien tatsächlich auch nicht besonders viel, was wir da jetzt eben bekommen für das gesamte Projekt. Aber genau, es ist unterm Strich, sind das jetzt dänische Steuergelder und europäische Steuergelder, die, die wir da eben bekommen. Und es ist eben 1 Million Euro. Die sind natürlich gerade für einen als Privatmensch einfach so ein Summen. Da denkt man sich, boah, so viel Geld. Unterm Strich ist es aufgeteilt auf 3 Jahre. Es werden damit 2 DoktorandInnen angestellt, eine Person in Schweden und eine Person in Spanien. Und ich bekomme einen Postdoc für 2 Jahre. Mehr war nicht drin.
Ja, aber das ist doch super. Also einfach zu hören, es werden neue Leute qualifizierend ausgebildet. Und dann arbeiten im Prinzip bereits qualifizierte Personen mit dem Geld und es wird fleißig geforscht. Also das klingt auch wirklich super. Also sehr schön zu hören, dass das bewilligt wurde und dass ihr das hinbekommen habt. Und ich glaube halt vor allem auch, dass das... Also ich kann mir so ganz grob vorstellen, wie viel Druck das rausnimmt, wenn man im Prinzip dann auch den ersten Antrag da wirklich durchbekommt. Ja. Das klingt richtig toll. Also genügend Grund.
Ja, du wirst es vermutlich kennen. Ich meine, als Freiberufler bist du ja wahrscheinlich ständig auch damit beschäftigt, vor allem dich und also da, dich ja auch einfach finanziert zu kriegen. Genau. Das ist ja etwas, wo ich in der luxuriösen Position bin. Der Unterschied zwischen uns beiden, mein Gehalt wird jeden Monat bezahlt. Ja. Dafür ist es auch nicht so... Naja, hat es auch nicht so hohe Amplituden, sag ich mal. Also bei dir kann es wahrscheinlich auch mal weniger und mal mehr werden. Da wirst du dann wahrscheinlich auch was für schlechtere Zeiten zurückstecken müssen. Das ist bei mir natürlich eher gleichbleibend dann.
Ja, genau. Und ich habe ein bisschen auch diesen Vorteil, dass ich mich ja dazu entschieden habe, eben doch viel auch über Forschungsprojekte zu machen, weil ich dann diese Sicherheit einfach dieser Mehrjährigkeit habe. Der einzige Nachteil ist, ich muss die Sachen, wofür ich dann Rechnungen stelle, leider auch abarbeiten. Ne? Also das heißt, ich muss das liefern, bevor ich die Rechnung stellen kann. Und das ist die Herausforderung dabei. Und ich bin aber jetzt gerade auch dabei, intensiv irgendwie auch an Lösungen zu arbeiten, weil das ja auch nur dem Umstand geschuldet ist. Also ich bin ja in die Freiberuflichkeit nicht reingegangen, weil ich zwingend selbstständig sein wollte, sondern weil ich einfach gesehen habe, dass diese Bewertung von biologischer Vielfalt nicht durchgeführt wird. Und diese ganzen Verluste nicht vernünftig dokumentiert werden und nach wie vor so sich Naturschutz in Deutschland teilweise sehr stark aus Schutzgebieten und europäischen Schutzgebietsrahmen verabschiedet irgendwie in den letzten Jahren und das irgendwie so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, so das geht nicht. Ja, deswegen, aber das führt jetzt sonst zu Klagen. Das hat mich ja da reingeführt, aber deswegen kenne ich das so ein bisschen. Und ja. Genau, wir stellen auch Anträge für Forschungsprojekte. Deswegen ist mir das durchaus dann bekannt. Und bei uns sind das auch immer Kooperationsprojekte und wir müssen das mit Universitäten zusammen machen, damit wir als außeruniversitäre Forschungseinrichtung dann eben irgendwie berücksichtigt werden. Und der Nachteil ist, genau, dass ich keine Anstellung habe. Das heißt, bei mir sind die Zeiten, wo ich den Antrag schreibe, nicht finanziert. Und das ist das Schlechte, weil das zieht sich einfach. Das ist wirklich.
Das zieht sich so unfassbar. Das ist, das ist der Wahnsinn. Aber bevor ich erzähle, wofür wir da jetzt Geld bekommen haben, weil ich glaube, das ist auch, es ist einfach ein super relevantes Thema, finde ich. Nicht umsonst haben wir hoffentlich das Geld bekommen, weil das die GutachterInnen und die Kommission auch so gesehen hat. Müssen wir vielleicht mal über Ökosystemdienstleistungen reden. Ja. Ich glaube, das haben wir noch nicht getan und ist aber grundsätzlich, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ich habe heute meine Studis tatsächlich auch dazu befragt. Ich sag, was sind denn eigentlich Ökosystemdienstleistungen? Wisst ihr das? Die studieren jetzt ja immer in einem Master. Und wussten auch nicht alle, was das ist. Deswegen dachte ich mir, könnten wir da vielleicht mal über Ökosystemdienstleistungen reden und auch einfach mal so ein paar Beispiele nennen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also, was sind Ökosystemdienstleistungen?
Genau, also ja, letztlich grundsätzlich so von der Formulierung her war es, glaube ich, ja, erstmal ist es ein Klassifizierungssystem, was, glaube ich, so erstellt wurde, um Leuten einfach eine Wirtschaftlichkeit und Nutzen von Naturprozessen und auch von ökologischen Zusammenhängen klarzumachen. Weil eigentlich ist es ja ein Kunstkonstrukt, so wie wir alles irgendwie einordnen, ist das auch ein künstliches Konstrukt von uns.
Wir Menschen lieben einfach Klassifizierung und Ordnung.
Das
und
auf jeden Fall. Und insbesondere in der Biologie kann man das ja auch hervorragend. Ne? Das heißt, wir haben ja schon x Arten vorgestellt. Den Arten ist ziemlich egal, wie sie heißen, aber nur für uns müssen sie dann einen Namen tragen und man muss einordnen, wie es diesen Arten geht. Ja. Aber so funktioniert es halt eben da auch. Und die Ökosystemdienstleistungen sind, glaube ich, auch noch gar nicht so alt. Ne? Also ich glaube, wir sprechen da über ein engeres Forschungsfeld seit 10 oder 15 Jahren jetzt um den Dreh. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was...
Ja, ich würde ja sagen 15 bis 20, aber ja.
Ja, genau. Aber das deckt sich so ganz grob. Also es ist unverhältnismäßig.
Weißt du, wir werden auch älter. 10 Jahre. Wenn du mal 10 Jahre zurückrechnest, 2014 ist... da habe ich angefangen mit meinem Masterstudium. Es ist so lange gefühlt noch nicht her, aber es sind tatsächlich schon 10 Jahre.
Ich war ein halbes Jahr dann in meinem Bachelorstudium damals drin.
Ja, sehr gut.
Also, ja, das ist tatsächlich irgendwie schon ein Zeitraum, der sich jetzt heute nicht mehr so lange her anfühlt, wie irgendwie noch vor ein paar Jahren. genau, also. Aber grundsätzlich zu den Ökosystemdienstleistungen nochmal. Also es lassen sich einfach gewisse Dinge kosten uns einfach Geld, wie wir mit Natur umgehen, wenn wir jetzt irgendwie mal überlegen, sauberes Trinkwasser zu haben oder sowas. Da investieren wir unglaublich viel Geld da rein, dass das Trinkwasser sauber ist und verfügbar ist. Und das ist jetzt halt ein Prozess, den man auch im Prinzip so eine Selbstreinigung von Gewässern in der Natur finden kann. Und kann das natürlich beziffern, wie viel das im Prinzip eigentlich an Wert ist, wenn man das Ganze übersetzt und was uns das für Nutzen bringt. Und ich glaube so, dass für mich das Häufigste, wo ich dann schon immer die Augen verdrehe, aber das ist eigentlich auch das, wo man sich das am besten vorstellen kann, sind halt so Bestäubungsleistungen von Insekten einfach auch, wo man eben sagen kann, wenn man gewisse Dichten von Insekten, die irgendwie relevant sind für die Bestäubung von Lebensmitteln in irgendeinem Raum hat, dann haben wir einen höheren Ertrag und damit haben wir im Prinzip eine Dienstleistung aus diesem Ökosystem heraus, die für uns irgendwie wichtig ist und die für uns einen zusätzlichen Wert darstellt. Hast du eine griffige Definition, die nicht ganz so viel Umschreibung beinhaltet wie bei mir jetzt?
Ja, grundsätzlich sind das eben einfach ja, Leistungen der Natur oder Dinge aus der Natur, die wir als Menschen nutzen und auf die wir angewiesen sind, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Beispiele nehmen, also es gibt, man unterteilt diese Ökosystemdienstleistungen grob in 4 verschiedene Kategorien. Also es gibt unterstützende Leistungen, kulturelle Leistungen, regulierende Leistungen und dann erbringende Leistungen. Und dann fangen wir vielleicht mal also mit diesen erbringenden Leistungen an. Da ist zumindest jetzt für Süßwasser, also für Gewässer insgesamt einfach mal die Leistung des des Trinkwassers. Das hast du schon genannt. Also einfach, dass es trinkbares, nicht salziges Wasser gibt, was wir eben trinken können. Auch wenn wir natürlich immer noch mit Kläranlagen und Aufbereitungsanlagen da irgendwie arbeiten. Aber grundsätzlich, dass es überhaupt Süßwasser gibt, ist erstmal eine Dienstleistung. Also Trinkwasser der Natur für uns. Nahrungsmittel. Fischerei wäre da für Gewässer natürlich zu nennen, wo wir quasi ja nichts für tun. Also die Natur liefert uns quasi, indem es da Fische gibt, oder das Ökosystem See, das Ökosystem Meer liefert uns quasi eine Dienstleistung in dem Sinne, dass wir da eben fischen können. Und tatsächlich auch noch die Schiffereifahrt, ne? Also man darf nicht vergessen, dass wir Gewässer ja zum Beispiel auch dafür nutzen, um Güter von A nach B zu transportieren. Da müssen wir jetzt nicht nur über Meere reden, sondern eben auch zum Beispiel der Rhein. Ne? Jeder, der am Rhein wohnt, wird irgendwie wissen, wie wichtig der Rhein für die Schiffereifahrt da irgendwie ist und für Gütertransport. Dann gibt es regulierende Dienstleistungen. Wie gesagt, da wäre zum Beispiel die Klima, grundsätzlich, dass das Klima reguliert wird, das lokale Klima. Das wird jeder kennen, der in einer Stadt wohnt und irgendwie einen Fluss durchfließt oder einen See da drin hat oder sowas, wie eben die Verdunstung da einen kühlen Effekt auf das lokale Klima quasi der Stadt eben hat und was das eben für einen kühlen Effekt hat. Das ist zum Beispiel eine Dienstleistung. Grundsätzlich da die Klärung von, also der Selbstreinigungsprozess von Wasser wird zum Beispiel genannt. Das hast du gerade auch schon aufgezählt. Ganz, ganz wichtig und natürlich auch eine Ökosystemdienstleistung, die in den letzten Jahren auch uns leider auf tragische Weise auch verdeutlicht worden ist die Regulation von Überflutung. Ne? Also das gesunde aquatische Ökosysteme auch uns schützen, indem sie eben Überflutungen regulieren können, wenn wir sie nicht komplett zerstören und einfärchen. Kulturelle Dienstleistungen, da gibt es natürlich spirituelle, religiöse, touristische Dienstleistungen, natürlich irgendwie auch sowas wie ästhetische und aber auch lehrende Dienstleistungen. Also wir benutzen ja auch einfach Gewässer, um zum Beispiel, also wie ich mit meinen Studierenden in der letzten Woche hinzugehen und eben an ihnen zu lehren, an ihnen zu forschen. Ich finde gerade so, da ist natürlich auch mal so dieser Ökotourismus, ne? Das ist natürlich ein ganz großes, da sind wir auch wieder beim kommerziellen, also beim monetären Effekt irgendwie. Es gibt ja ganz viele Beispiele von Naturschutzgebieten auch einfach, die wirklich ihr Geld damit verdienen, also wo Länder wirklich Geld damit verdienen, weil sie eben einfach total tolle Landschaften haben und da eben Leute hinkommen, Eintrittsgelder zahlen, um sich diese Landschaften anzuschauen. Ein super Beispiel jetzt zum Beispiel für ein Seeökosystem, was massenhaft Touristen anzieht, sind die Plitvicer Seen in Kroatien zum Beispiel. Das ist ein Touristenmagnet, mit dem Kroatien sicherlich ziemlich viel Geld verdienen wird, wo wir einfach quasi, wo die Menschen, die Natur an sich für sich nutzen. Und das ist eben eine Ökosystemdienstleistung in dem Sinne dann, die man dann eben auch sehr gut direkt in Geld übersetzen kann. Und dann gibt es auch noch sowas wie die unterstützende Leistung eben. Da wäre zum Beispiel Biodiversität zu nennen, Nährstoffkreisläufe und Primärproduktion. Und Primärproduktion, also das ist im Endeffekt, Primärproduktion bedeutet, das sind Organismen, Lebewesen, die anorganischem, also aus nicht lebendem Material eben lebendes Material machen, also Pflanzen, Photosynthese, das sind Primärproduzenten, die eben aus Licht und CO2 eben Sauerstoff produzieren und dann den Anfang der Nahrungskette bilden. Und da ist es zum Beispiel so, dass im Wasser, auf der ganzen Welt jetzt, also wenn man mal das Phytoplankton, also den pflanzlichen Teil von Plankton nimmt, je nachdem, was für Berechnungen man sich so anschaut, zwischen 50% und 70% der Sauerstoffproduktion auf Phytoplankton zurückzuführen ist. Also auch das ist eine total wichtige Ökosystemdienstleistung, die man sich vielleicht gar nicht mehr so in den Kopf ruft. Man bedankt sich immer irgendwie, wenn man das tut, bei den Bäumen und bei allem Terrestrischen, aber ganz selten mal beim Phytoplankton. Und genau, das ist jetzt mal so ein Einblick in Ökosystemdienstleistung von der aquatischen Seite, wobei natürlich ganz, ganz viel dafür auch fürs Terrestrische gilt.
Genau, und ich glaube, diese Sichtweise, also die ist natürlich super anthropozentrisch, ne, dass man irgendwie sagt, man dreht das Ganze um und die Ressourcennutzung, die wir eigentlich haben, irgendwie, die wir aktiv begehen, ist im Prinzip eigentlich eine Dienstleistung, die die Natur übernimmt und man nimmt dann im Prinzip so ein, ja, sieht eher die Natur und die Teil davon als Stakeholder an, die so ein bisschen Dienstleister sind für den Menschen. Aber das Ganze wurde ja auch nicht gemacht, damit im Prinzip in den Naturwissenschaften irgendwie gut damit gearbeitet werden kann, sondern eher als gesellschaftliche Brücke zu den Menschen, die nicht so viel Zugang dazu haben, die vielleicht dann doch in ganz anderen Bereichen unterwegs sind als in den Naturwissenschaften, die wirtschaftlich denken, die vor Entscheidungen stehen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass diese Sichtweise durchaus interessant sein kann. Also wenn man im Prinzip jemandem aufzeigt, das sind die Kosten und das ist der Ausfall, der Nutzen, der hier im Prinzip wegfällt von diesen Ökosystemdienstleistungen, wenn wir uns da nicht drum kümmern, beispielsweise sauberes Wasser und Menschen, die in Entscheidungspositionen sich befinden, sehen das Ganze und können das dann wirklich abwägen und sehen, alles klar, wenn wir jetzt hier zum Beispiel nicht handeln, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Dann ist das was viel nahbarer ist als rein naturwissenschaftliche Daten. Und ich glaube, deswegen ist das in den letzten Jahren eigentlich auch ein zunehmend sehr interessantes Forschungsfeld geworden, weil es auch sehr viele angewandte Schnittstellen hat. Also
ja, und wir müssen ja auch einfach ehrlicherweise sagen, also dieser Kurs, in dem ich das jetzt zum Beispiel auch heute thematisiert habe, der heißt Naturmanagement, ne? Und es ist ja einfach so, dass wir ganz viele Leute auch an Universitäten natürlich später ausbilden, die eben in solchen Management-Positionen, sei es für irgendwelche Umweltämter oder sonst was, arbeiten werden, die natürlich, wenn sie vor Entscheidungen stehen werden, wie gehe ich jetzt mit bestimmten Situationen irgendwie um, logischerweise aus der menschlichen Sicht eben schauen werden, was hat das für Einflüsse auf uns Menschen? Und es ist ja einfach so, das können wir jetzt schön finden oder auch nicht als NaturwissenschaftlerInnen irgendwie, dass wir unterm Strich Leute nur für Naturschutz begeistern werden können, wenn wir ihnen den Wert der Natur für uns vermitteln können. Und da sind Ökosystemdienstleistungen, finde ich, einfach ein total tolles Konzept, um aufzuzeigen, hey, schaut mal her, wie abhängig wir eigentlich von der Natur und von diesen Ökosystemen um uns herum sind. Und dafür finde ich, ist das Konzept wirklich einfach super gemacht, weil man dann erst eigentlich wirklich darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, hey, warte mal, wie wichtig ist denn eigentlich der Fluss vor meiner Haustür oder Insekten zum Beispiel.
Ja. Total. Aber jetzt, ich glaube, es ist ganz klar, was Ökosystemdienstleistungen sind. Jetzt hast du vorhin uns alle nur ein bisschen angeteasert. Es geht scheinbar um Ökosystemdienstleistungen.
Ja.
Projekt.
Genau, also dieser Aufruf für die Einreichung von Drittmittelanträgen hieß Water for All, also Wasser für alle. Und dann geht es eben darum, dass Wasser eben eine Ressource ist, die wir gerade in Deutschland, weil wir da auch einfach in einem Land leben, was lange Zeit ja auch einfach irgendwie keine Probleme mit Grundwasser und Wasserversorgung an sich irgendwie gehabt hat, immer sehr für einfach sehr gegeben irgendwie nehmen. Genau, und da geht es aber grundsätzlich darum, dass Wasser eben einfach eine Ressource ist, die auch nicht unendlich ist und die wir immer mehr benutzen und verschmutzen. Und dann haben wir uns eben überlegt, okay, was müssten wir eigentlich mal irgendwie untersuchen? Was wissen wir noch nicht? Was gibt es so für Zusammenhänge? Und zwar ist es so, dass wir versprechen hiermit auch, in der nächsten oder übernächsten Folge spätestens wird es auch nochmal um Regularien, also um Gesetze geben, die wir so in der Europäischen Union haben und in Deutschland haben, weil eins davon ist zum Beispiel die Wasserrahmenrichtlinie. Und in dieser Wasserrahmenrichtlinie, die werden wir, wie gesagt, nochmal ausführlicher auch besprechen, werden zum Beispiel nur größere Seen, die, ich glaube, größer als 50 Hektar oder sowas sind. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, was da der Cut-off ist. Sich angeschaut und gemonitort, also überprüft, also die Wasserqualität wird da überprüft. Und diese ganzen kleinen Gewässer und so diese Wichtigkeit von kleinen Gewässern sind in den letzten Jahren eigentlich total auch hochgekommen, wie wichtig so Kleinstgewässer eigentlich für Biodiversität, für so viele Sachen einfach irgendwie sind. Und gerade solche Kleinstgewässer haben auch oft mit hohen Nährstoffbelastungen zu tun. Und hohe Nährstoffbelastung in Gewässern heißt oft, wir haben Blaualgen, Cyanobakterien, die nicht nur manchmal, also nicht nur manchmal Giftstoffe produzieren können, sondern vor allem eben auch neben den Giftstoffen, die eben nicht auch Amale produzieren, aber eben diese essentiellen Nährstoffe, die fehlen, in denen fehlen gewisse Nährstoffe, die sie eben nicht besitzen aufgrund dessen, weil sie Prokaryoten sind und keine Eukaryoten, also eben eine andere Domäne des Lebens quasi haben und deswegen auch anders aufgebaut sind. Genau, diese Nährstoffe fehlen ihnen eben, wie gesagt, und die Giftstoffe sind häufig vorhanden. Und das haben wir uns eben gefragt, was für Auswirkungen, oder wir fragen uns da, was für Auswirkungen hat denn eigentlich, haben denn solche Blaualgenblüten in so Kleinstgewässern, in so kleinen Teichen, die überall verteilt irgendwie mal da so sind, auf Ökosystemdienstleistungen, aber nicht aquatische Ökosystemdienstleistungen, sondern terrestrische Ökosystemdienstleistungen. Und da schauen wir uns dann zum Beispiel an, wir haben gerade schon über die Bestäubung gesprochen. Bestäuber müssen natürlich irgendwo was trinken. Was passiert, wenn die Bestäuber jetzt an kleinen Teichen was trinken, wo Blaualgenblüten drin sind, die dann vielleicht Giftstoffe absondern? Diese Giftstoffe werden von den Bestäubern aufgenommen, das wissen wir. Was passiert denn damit? Wie stark ist Bestäubung dann dadurch beeinflusst, wenn diese Tiere eben aus Blaualgen blühenden Tümpeln irgendwie oder Teichen trinken? Also wir haben eben zum Beispiel diese unterstützende Dienstleistung der Bestäubung, die dann so einen Teich liefert, aber zum Beispiel auch der Pestkontrolle. Nennt sich das Pest auf Deutsch? Nein. Schädlingskontrolle. Schädlingskontrolle, genau. So. Und da ist es zum Beispiel so, dass viele verschiedene Insektenlarven oder Insekten, ja, ihr Larvenstadium in aquatischen Systemen verbringen. Das wirst du als Entomologe hier noch viel besser beschreiben können als ich. Und dann eben schlüpfen. Also da ist zum Beispiel, sind da zum Beispiel Libellen wahrscheinlich sehr prominente Vertreter. Und Libellen zum Beispiel sind ganz essentiell für Schädlingsbekämpfung, weil die tatsächlich sich im Erwachsenenstadium davon ernähren, von verschiedenen Schädlingen, also für uns Schädlinge. Ich persönlich mag dieses Wort Schädling eigentlich gar nicht. Aber genau, die ernähren sich eben für uns ungünstigen Insekten, die wir eben als Schädlinge dann bezeichnen. Und auch da ist es dann eben so, dass wir uns anschauen wollen, inwieweit sind diese Ökosystemdienstleistungen, die eigentlich nicht komplett direkt mit dem Wasser zusammenhängen, sondern die aber auf das Wasser angewiesen sind, eigentlich in Gefahr durch solche Blaualgenblüten, die eben zunehmen, immer mehr. Und können wir nicht vielleicht so eine Art Limit entwickeln, dass man quasi sich anschaut, okay, wenn wir so und so viel Prozent Blaualgen in diesen Tümpeln haben, in diesen kleinen Gewässern haben, können wir irgendwie berechnen, wie viel Prozent dieser indirekten Ökosystemdienstleistung wir damit einbußen und was für Managementstrategien können wir dann eigentlich entwickeln, zusammen mit Bauern und tatsächlich auch, also Bauern werden da involviert oder Landwirte werden da involviert werden. Und oder LandwirtInnen und aber auch ImkerInnen. Also wir arbeiten dann auch mit in Spanien zusammen mit ImkerInnen und in Schweden mit LandwirtInnen. Genau. Und ja, da arbeiten wir, wie gesagt, über drei verschiedene klimatische Zonen ja auch hinweg. Also einmal hier im Norden, Dänemark, Schweden. Die Dänen unterstützen die Schweden dabei. Also wir fahren dann rüber nach Schweden. Es ist ja nur eine Stunde weit weg hier. Und dann eben in Spanien, also in dem mediterranen Gebiet und in Brasilien, also im tropischen Teil von Brasilien. Genau, und hoffen dann da eben allgemeingültige Richtlinien vielleicht uns an, also entwickeln zu können, in die dann hoffentlich vielleicht irgendwann auch mal den Weg in Naturschutzgesetze finden können, um damit wir nicht nur die Gewässer besser schützen können, sondern eben auch die Dienstleistungen, von denen wir abhängen.
Sehr spannend. Also vor allem aus der Hinsicht auch, dass ihr ja mal so eine Brücke schlagt und das Gewässer mal verlasst und geht mal irgendwie in die Interaktion mit der terrestrischen Ebene irgendwie. Das wird ja selten gemacht irgendwie, das muss man sagen. Normalerweise ist das wirklich so ein sehr strikt getrennter Bereich irgendwie. Also im Prinzip wird zu den Gewässern geforscht und teilweise wird die Einbettung in die Landschaft natürlich bei so Pressoren und Stressoren gibt es im Prinzip so gemessen. Also das heißt, genügend Sachen, Düngemittel, Pestizide oder irgendwas anderes, das kommt natürlich von außerhalb. Da gibt es so eine kleine Interaktion, aber man schaut sich eigentlich doch wieder nur Hydromorphologie, also den Verlauf, die Charakteristik von den Gewässern an und misst Einflüsse. Das Umland wird manchmal berücksichtigt, aber die Interaktion mit Lebewesen ist ja wirklich selten betrachtet. Ja. Einfach. Also vor allem in so ökologischen Fragestellungen.
Ja, es ist so ein bisschen im Kommen in den letzten Jahren, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt einige KollegInnen, eben wie gesagt auch KollegInnen von der Brandenburg Technischen Universität da in Cottbus, die sich da auch viel mit beschäftigen, die wie gesagt leider nicht dabei sind, weil Deutschland nicht mitgemacht hat. Ja. Aber es ist so ein bisschen im Kommen in den letzten Jahren, aber du hast natürlich absolut recht, es ist ein absolut ein Thema, wo viel zu wenig bisher reingeschaut worden ist, untersucht worden ist und wir grundsätzlich eben einfach, und auch das ist im Kommen in den letzten Jahren, dass wir verstehen, wie wichtig auch eben so kleinere Gewässer für total viele wichtige Prozesse und Dienstleistungen sind.
Ja. Das muss man auch nochmal ganz kurz dazu sagen, wenn man sich Deutschland anguckt, auch wenn wir das nicht haben, du hast es vorhin ja schon angemerkt, also dieses Gefühl, wir haben immer genügend Wasser und sowas. Deutschland ist in den letzten Jahren eines der Top-Länder, was Wasserverlust angeht. Und das ist durch so NASA-Studien offengelegt worden, das heißt durch Satellitenaufnahmen. Es gibt ganz viele kleine Veröffentlichungen in den teilweise lokalsten Zeitschriften, die aufzeigen, wie stark der Verlust von Kleingewässern in einzelnen Landkreisen und sowas zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Da gibt es so eine interessante Arbeit auch irgendwie zum Münsterland, wie viel Kleingewässer da eigentlich verloren gegangen sind, schon über 20 Jahre hinweg.
Verlieren wir nicht pro Jahr, ich erinnere mich irgendwie so ganz vage an einen Tagesschauartikel, pro Jahr oder haben wir eigentlich letztes Jahr irgendwie die Menge des Bodensees in Deutschland insgesamt verloren? Das heißt, irgendwie sowas ist doch mal ausgerechnet worden, oder?
Bodensee-Messung im Prinzip im Kopf irgendwie als Referenzwert und das ist
ein Riesensee. Enorm.
Also es gibt einzelne Regionen, wo das Menschen, die viel mit Wasser zu tun haben, am stärksten merken. Das ist in der Regel die Landwirtschaft. Also es wurde ja teilweise auch schon mal darüber diskutiert. Es gibt ja Bundesländer, da ist im Prinzip das Wasser, was für Bewässerung genutzt wird, kostenlos. In anderen ist das kostenpflichtig oder zumindest ab gewissen Mengen. Und da wird in den letzten Jahren auch immer wieder mal darüber diskutiert. Ne? Wir hatten ja insbesondere dann auch so sehr starke Dürrejahre, 2017, 2018, da wurde das ganz, ganz stark diskutiert und auch wenn es jetzt erstmal wieder besser aussah und auch die Böden erstmal wieder viel mehr Wasser gespeichert haben, das wird alles noch interessant werden, ne? Weil die Verteilung des Wassers, es ist ja nicht weg, aber die Verteilung des Wassers verändert sich einfach in so hohem Maße, dass das noch herausfordernd wird. Aber ja, sehr spannend, wie gesagt. Und ich bin gespannt, du wirst uns wahrscheinlich updaten, auch wenn
jetzt ich werde berichten, und irgendwer, ich habe meinem Kollegen schon gesagt, sag mal Pablo, welcher Depp hat denn eigentlich reingeschrieben, dass wir ab Januar damit anfangen? Und haben wir beide nur gelacht und haben irgendwie festgestellt, dass wir jetzt niemand anderen mehr dafür verantwortlich machen können, weil das offensichtlich wir gewesen sind.
Okay, dann gibt's doch einen, dann muss ich das revidieren. Ich hatte ja gerade gesagt, das wird sich erstmal hinziehen. Nein, Januar ist nicht so lang.
Das wird unmöglich sein, aber es geht definitiv nächstes Jahr los, also auch im Frühling direkt. Theoretisch sollten wir im März und April laut unserem Plan bereits in Brasilien die mit den Felduntersuchungen loslegen. Also das wäre natürlich richtig cool, wenn das jetzt alles sich ausgeht und klappt und wir bis dahin auch alle Leute angestellt haben und gefunden haben, die wir dann natürlich im Rahmen dieses Projektes anstellen können. Und ich freue mich natürlich, mal nach Brasilien zu kommen und im Rahmen der Forschung da unterwegs zu sein.
Sehr schön. Ja, Also genau, das dauert nicht lange und wir kriegen den ersten Insight.
Ihr werdet es mitkriegen und gucken, ob wir da zu viel versprochen haben. Aber das ist es halt, ne? Das ist ja manchmal auch das, was Wissenschaft einfach irgendwie ausmacht. Wir untersuchen ja Dinge, wo wir vorher keine Ahnung haben. Ja. Funktioniert das alles? Was kommt dabei raus? Wenn wir wüssten, ob das alles funktioniert, wenn wir wüssten, was dabei rauskommt, dann bräuchten wir es auch nicht mehr tun. Aber es sind eben wichtige Fragestellungen, die einfach einen Mehrwert für uns da irgendwie bringen. Und in dem Sinne, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und uns ist das allen sehr bewusst, wie viel Geld uns da anvertraut wird und werden unser Bestes geben, da vernünftige Ergebnisse zu liefern.
Sehr gut. Ich habe noch einen Tipp. Es sind ja jetzt im Prinzip, haben wir ein paar Mal auch so ganz kurz Nährstoffe angerissen. Ich hatte das vorhin auch schon mal erwähnt. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, Jung und Naiv, mit einem Gast, und zwar mit Kerstin Hoppenhaus, die Wissenschaftsjournalistin ist. Mhm. Und ich war ganz begeistert. Ich habe sie leider nicht in Social Media gefunden, irgendwo auf Plattformen. Aber sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, was ich absolut empfehlen möchte. Und zwar heißt das Buch Die Salze der Erde. Mhm. Und ist im Prinzip zum ersten Mal ein Buch, wo eigentlich, also es geht um die Salze von den drei chemischen Elementen, die wir soweit alle kennen, also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und deren Salze sind es eben, die für uns in der Landwirtschaft total wichtig sind, die aber auch gesellschaftlich immer enorm hohen Stellenwert hatten. Und diese Verbindung hat sie großartig ausgearbeitet. Der Untertitel ist nämlich, was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben. Es lohnt sich sowohl dieses Gespräch im Podcast Jung und Naiv, findet man auch als Videomitschnitt auf YouTube, als auch dieses Buch sich zuzulegen, weil ich das wirklich vollkommen genial finde. Innerhalb der planetaren Grenzen haben wir eigentlich die stoffliche, im Prinzip diese stofflichen Überschreitungen, insbesondere eigentlich bei Phosphor und bei Stickstoff, als ganz, ganz große Überschreitung mit drin. Das heißt, im Prinzip neben dem Artensterben, der Klimakrise, invasiven Arten und neuartigen chemischen Substanzen, die in die Welt gebracht werden, ist vor allem der Nährstoffkreislauf absolut aus dem Ruder geraten. Mhm. Und wir merken das eigentlich in allen Ökosystemen. Du als Limnologin hast ja schon häufiger auch davon berichtet in einzelnen Fällen hier. Und dieses Buch ist wirklich also ganz grandios, weil es eben auch aufzeigt, wie, um das nur so ganz kurz anzureißen, was eben auch deutscher Kolonialismus damit überhaupt zu tun haben und was beispielsweise Guano-Inseln vor Südamerika, wo man im Prinzip versucht, dann halt die Salze von Phosphor in irgendeiner Form über den Vogelkot zu bekommen, wie krass das ausgebeutet wurde, weil diese ganzen Elemente unter anderem eben auch benötigt werden, wenn man Krieg führen möchte und wenn man Waffen braucht. Mhm. Und dieser Rundumschlag, der war für mich komplett mindblowing und ich habe wirklich viel dazu gelernt. Also absoluter Tipp.
Toll, sehr genau. Gut.
Und Kerstin Hoppenhaus, die Autorin und Wissenschaftsjournalistin, wirklich, wirklich eine ganz tolle Arbeit. Und ich habe mir noch ein paar andere Sachen angeguckt. Kann ich hier die Arbeit eigentlich grundsätzlich sehr empfehlen.
Schön. Ich stimme dir absolut zu, dass das einfach ein Thema ist, über das viel zu wenig geredet wird, wie sehr unsere Stoffkreisläufe da eigentlich aus dem Gleichgewicht geraten. Und das wird uns noch in den nächsten Jahren, glaube ich, richtig beschäftigen.
Jo. Es ist jedes Mal, wenn man dran denkt, das ist wirklich, also ich finde das mit den Stoffkreisläufen, das kriege ich auch immer nur so sehr direkt mit aus den einzelnen Gebieten, wo wir unterwegs sind, auch wenn wir uns das im Prinzip ansehen, diese Verarmung der Pflanzengesellschaften jetzt im terrestrischen Bereich, dann im Prinzip, wie krass die Auswirkungen von Düngung räumlich ist. Wir haben uns das ja zum ersten Mal mit Gradienten angesehen in dem DINA-Forschungsprojekt, also Diversität von Insekten in Naturschutzarealen, wo wir uns einfach nur die Pflanzengesellschaften angesehen haben und haben die Ellenberg-Indikatorwerte, die es dann im Prinzip gibt für einzelne Nährstoffzeiger.
Was ist ein Ellenberg-Indikatorwert?
Es gibt im Prinzip.
Kannst du das so spontan?
Genau, also es gibt von Ellenberg so eine Vegetation Mitteleuropas, wo auch diese ganzen pflanzensoziologischen Gesellschaften und sowas beschrieben worden sind. Also ein Autor, der das beschrieben hat und der hat mit den einzelnen Pflanzen und auch den pflanzensoziologischen Gesellschaften auch ganz viele Indikatorenwerte erarbeitet, weil wir bei den Pflanzen ja den Fall haben, dass wir sehr viele Pflanzen haben. Das betrifft insbesondere auch Pflanzen, die geschützte Arten sind, die ganz spezielle ökologische Anforderungen haben und die nicht gut mit vielen Nährstoffen zurechtkommen. Also die brauchen im Prinzip magere Situationen, die sie in der Vergangenheit natürlicherweise sehr viel vorgefunden hatten, auch in den Kulturlandschaften, und die mehr und mehr aus den Kulturlandschaften verschwinden. Also das heißt, unsere Böden werden so gesehen immer fettiger, immer gesättigter mit diesen unterschiedlichen Nährstoffen, unter anderem auch mit Stickstoff aus der Luft heraus, was ein riesengroßes Problem ist. Aber eben auch mit den Stoffen, die in der Düngung eingesetzt werden. Und diese Arten können sich in der Regel nicht durchsetzen gegenüber den Arten, die ja im Prinzip sehr gut damit zurechtkommen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist das vor allem im Siedlungsbereich oder in städtischen Parkanlagen, wo Menschen andauernd mit Hunden spazieren gehen, da sieht man eigentlich, dass die Säume, die bestehen fast nur aus Brennnesseln oder dann steht mal so ein bisschen Knoblauchsrauke oder irgendwas noch da drin. Das sind so Pflanzen, die kommen total gut mit diesen ganzen Nährstoffen zurecht. Ja. Und diese Nährstoffe, die stammen ja im Prinzip von den Hunden über den Urin oder über den Kot abgegeben. Und die stammen ja nicht aus dem Ökosystem, sondern die werden immer wieder mit Hundefutter, was dann im Prinzip irgendwo produziert wird, so gesehen, landet das in den Organismen und wird rausgebracht. Und wenn man sich das dann vorstellt, dann sieht man da ganz krasse Effekte. Und das kann man so richtig schön beobachten, wenn man teilweise in der Stadt so größere alte Friedhöfe hat, wo Spaziergänge mit Hunden verboten sind, dass da nicht diese Pflanzengesellschaften an den Wegrändern im Prinzip sind, durch diese Nährstoffe und so wieder, wie das da für uns irgendwie gut wahrnehmbar ist, so weil man das einfach kennt und weil man mal beim Spazierengehen selbst drauf achten kann, findet das natürlich in den Landschaften auch anders statt. Die Nährstoffe auf den Äckern sind auch ein Problem, aber jetzt erstmal nicht so ein großes, weil ein Großteil von diesen Nährstoffen ja wieder aufgenommen wird von den Pflanzen, die man darauf anbaut, und dann erntet man die Nährstoffe weg, so gesehen. Aber ein großer Teil ist natürlich eine Emission ins Umland. Und das, was wir gemacht hatten, war uns dann in den Naturschutzgebieten im Prinzip die unterschiedliche Belastungssituationen anzusehen, von eben den einzelnen Nährstoffen, die über die Düngung ausgetragen werden, beziehungsweise eingetragen werden in das Schutzgebiet, als auch die Pestizidbelastung, also die Pflanzenschutzmittelbelastung grundsätzlich, das heißt Pestizide, Herbizide, Fungizide, die sich zum einen im Boden befinden, befanden, die Messungen liegen jetzt schon ein bisschen zurück, und die sich an den Körpern der Insekten befanden, so gesehen.
Okay.
Und da haben wir dann im Prinzip von den pflanzensoziologischen Aufnahmen an diesen Stellen, das sind dann einzelne Quadrate, wo man die Pflanzengesellschaften mit Deckungsgraden misst, danach diese Ellenberg-Werte, die Indikatorwerte für Nährstoffe abgeleitet und haben im Prinzip gesehen, dass durch den Einsatz von der Düngung in den Randbereichen, also die ersten 25, 50, 75 Meter, dass wir da eine absolute Degradierung dieser geschützten Pflanzengesellschaften haben und dieses Biotop im Prinzip gar nicht das Biotop ist, was man da eigentlich schützen möchte mit einem Schutzgebiet. Und diese Auswirkungen werden bislang in der Planung überhaupt nicht berücksichtigt. Und das stellt natürlich große Probleme dar, weil man einfach wirklich ganz konkret Arten verliert. Also das genau, aber das nur ganz kurz eigentlich dazu.
Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen?
Ich weiß gar nicht. Ich hatte irgendwie an mehreren Punkten, Nährstoffe haben wir irgendwie drüber gesprochen und dann bin ich eigentlich jetzt nur über das über die Buchempfehlung.
Stimmt. Jo, die Buchempfehlung, genau.
Wir hatten, was ich noch anmerken wollte, du hast auch Nachrichten bekommen. Wir haben nämlich diesmal eine ganze Menge Zusendungen jetzt.
Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall erstmal.
Genau, und ich bin schon am Überlegen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, vielleicht müssen wir irgendwann mal so eine Frage-Antwort-Folge machen, wo wir sagen, wir beantworten.
Dafür müssen wir erstmal noch ein paar mehr sammeln. Dafür reicht es noch nicht.
Wir können ja sagen, dass wir, weil wir kriegen auf jeden Fall nicht heute nicht alles unter.
Nein, genau. Wir machen jetzt mal heute eine, oder? Und können ja schon mal verraten, fürs nächste Mal geht es dann um Karausche und Feldgrille und den Einfluss der Wiedereinsiedlung. Dazu sind wir gefragt worden.
Okay, alles klar. Und
du hast aber heute, und ach so genau, dann beim übernächsten Mal quasi der Waschbär.
Okay.
Der reiht sich auch noch ein zum Thema invasive Arten und ob der Waschbär wirklich. Und ob der Waschbär ein Problem für heimische Arten ist. Das gibt es dann beim übernächsten Mal. Genau, aber jetzt heute hast du was mitgebracht.
Heute habe ich was mitgebracht, genau. Ich hatte beim letzten Mal nur ganz kurz erwähnt, dass ich vorhabe, diese Nahrungszusammensetzung von der asiatischen Hornisse mir einmal anzusehen über Metabarcoding. Was ich ja jetzt gerade mache, so gesehen. Und hatte dann angemerkt, da weiß man noch nicht so viel zu der Zusammensetzung und vor allem für Deutschland weiß man halt gar nichts. Und das war ja so ein bisschen der Motivator. Und die Caro hat mir netterweise geschrieben. Die hat nämlich gerade beruflich recherchiert und eine ganze Menge rausgesucht und hat eine Veröffentlichung gefunden, und zwar eine Veröffentlichung aus Spanien. Und dort gab es im Prinzip über 4 Jahre hinweg eine Untersuchung von den Arbeiterinnen von diesen Hornissen. Also die leben auch in so einem Staat, wo im Prinzip fast alle Tiere, die in irgendeiner Form tätig sind, erstmal Weibchen sind. Und der Großteil, das sind Arbeiterinnen, die sich dann quasi um dieses Volk kümmern, also auch so soziale Insekten. Und die Männchen schlüpfen später ja nur einmal quasi für die Paarung. Und das war es dann eigentlich an Funktionen so innerhalb dieses Nestes. Und bei den Arbeiterinnen, die haben ziemlich viel zu tun. Die kümmern sich ja im Prinzip zum einen in einem gewissen Grad um die Königin, zum zweiten um den Bau, dass das Ganze wächst und vor allem auch um die Aufzucht der Jungtiere. Und da war es dann so, dass im Prinzip die 13.000 Arbeiterinnen abgefangen haben und überprüft haben, was die da an Nahrung für die Larven in das Nest tragen. Und haben dann eine Zusammensetzung gefunden von knapp 30% Dipteren, das sind dann Fliegen und Mücken, von knapp 60% Hymenopteren, das sind dann Hautflügler, also Bienen und Wespen und sowas. Und da war es so, dass im Prinzip knapp 2/3 Bienen waren. Also man muss dazu sagen.
Das heißt, die Wespen essen die Bienen.
Genau. Und 1/3 war die gemeine Wespe, also das heißt, die Wespen fressen auch die anderen Wespen.
Okay.
Und knapp 9% waren dann andere Insekten und Spinnen. Und das ist interessant. Und dann gab es auch noch Unterschiede, je nachdem, in welchem Bereich die unterwegs sind.
Okay.
Im urbanen Bereich gab es knapp 65% der Beute, die Honigbienen waren. Und in einem forstwirtschaftlichen Bereich, da gab es im Prinzip da nur 33% und bei landwirtschaftlichen Nutzenflächen 35%. Das heißt, im Siedlungsraum sind es im Wesentlichen dann auch Honigbienen gewesen. Und das ist auch das, was man vor allem mitbekommt. Also wir müssen jetzt, ich würde diese Art gleichzeitig als Aufhänger auch mal als Art der Woche nehmen, dass wir mal eine invasive Tierart als Art der Woche haben und da mal ein bisschen drüber sprechen können. Weil diese asiatische Hornisse in den letzten Jahren auch in Deutschland sich jetzt sehr stark ausgebreitet hat. Das heißt, die ist in den meisten Fällen, kommt die jetzt auch schon vor. Ich glaube, in Dänemark ist sie noch nicht, aber es dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern, dass sie auch dort eintrifft.
Dafür muss es vielleicht noch ein bisschen wärmer hier werden. hören.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die kommt auf jeden Fall vorbei. Weil
sag sowas doch nicht.
Auf jeden Fall. Das wird sich nicht verhindern lassen, weil einfach die Bereiche, wo sie in Asien vorkommen, teilweise auch sehr kalt sind. Mhm. Und ich glaube, das macht ja überhaupt nichts. Okay. Diese Art, da gab es sehr großen Aufschrei in den letzten Jahren zu, weil dann im Prinzip im Wesentlichen die bei den bei der Imkerei auftaucht und beobachtet wird, wenn sie Honigbienen fängt. Und es gab schon die wildesten Gerüchte dazu, wie die Hornissen ganze Bienenvölker zum Absterben bringen und so. Und in dem Fall finde ich das auch total interessant, weil das eigentlich auch der wesentliche Punkt ist, der bei der Invasivität häufig angemerkt wird, dass diese Art Honigbienen jagt. Jetzt muss man aber nochmal einordnen, dass Honigbienen bei uns eigentlich nur noch günstig gehalten werden.
Das sind eigentlich Haustiere, ne?
Genau, es sind eigentlich, es gibt da so eine Diskussion drum, die eigentlich nicht haltbar ist. Es wird dann auch gerne unterschieden, dass die nur kultiviert sind, weil das ja im Prinzip fast noch Wildtiere sein und noch nicht domestiziert und man Honigbienen nur hält. Aber es ist halt so, dass Honigbienen in einem beligen Maße so gesehen, also nicht in einem beliebigen Maße, aber sie werden halt gezüchtet und sie werden halt verkauft und im Prinzip können alle von uns sich relativ leicht Honigbienen zulegen und das ist halt eine Form von einer Tierhaltung und auch wenn man dann Imkerei betreibt, natürlich auch irgendwie eine Nutzung beziehungsweise Ausbeutung, je nachdem, wie man das dann betrachten möchte, weil man diesen Tieren dann im Prinzip, die hält man ja nur im Prinzip, um an Honig zu kommen oder um eine Bestäubungsleistung zu verkaufen oder um beispielsweise zu sagen, man macht im Prinzip das im Rahmen von irgendwelchen Nachhaltigkeitsmaßnahmen an Firmen. Dann gibt es vielleicht welche, die machen das aus umweltpädagogischen Gründen. Also es hat ja immer einen Zweck.
Und Greenwashing auf der Dachterrasse des Bürogebäudes.
Genau, das ist so der Worst Case, dass man irgendwie am besten noch Bienenpatenschaften verkauft oder so und gleichzeitig das noch auf so einer Firma stehen. Ich kenne einen Fall, wo im Prinzip umweltfördernde Gelder dort reingeflossen sind von Behörden, Gelder von Unternehmen und diese Person hat gleichzeitig diese einzelnen Bienenstöcke auch noch in Patenschaften verkauft. Und den Honig verkauft natürlich.
Das heißt, das hat sich richtig gelohnt.
Das hat sich richtig gelohnt, genau. Und das heißt, das sind auch so diese Worst-Case-Sachen, denke ich mal.
Oh, Thomas, das machen wir eigentlich falsch.
Genau, das ist einfach so eine, es ist halt eine Tierhaltung so. Und jetzt ist es aber so, wenn man über Invasivität spricht, dann ist das ein ziemlich schwieriges Feld weltweit betrachtet, wenn man das wissenschaftlich sich ansieht. Also erstmal grundsätzlich ist diese asiatische Hornisse aus Asien, wie das jetzt schon der Name sagt.
Ich habe sie ja gerade mal gegoogelt, ne? Die ist aber total hübsch, Thomas.
Die ist hübsch, auf jeden Fall.
Richtig hübsch.
Die ist auch harmlos.
Die wäre richtig, das ist ein richtig schönes Gesicht. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich auch Wespen in eurem Buch gefunden habe, aber das ist ja mal ein richtig hübsches Tier. Ey.
Es gibt auch Wespen in unserem Buch, aber nicht die asiatische Hornisse leider.
Ja, das eben, sind ja nur heimische Tiere.
Genau.
So, aber ich habe dich unterbrochen. Sie kommt aus Asien.
Alles gut, genau. Sie kommt aus Asien und gehört, weil sie menschlich nach Europa gebracht wurde, zu den Neobiota. Und das muss man erstmal so ein bisschen einordnen. Das sind im Prinzip eigentlich gebietsfremde Tierarten, also beziehungsweise Organismen. Neobiota ist so der Überbegriff. Die mit menschlichem Zutun irgendwohin verschleppt wurden. Und als Grenze setzt man bei den Definitionen, die wir im Naturschutz da verstehen, bei uns in Deutschland immer das Jahr 1492 an.
Weil das ich wollte gerade sagen, Christoph Kolumbus.
Genau, von Kolumbus im Prinzip also einfach Kontinente mit der Schifffahrt verbunden wurden und der Handel und der Austausch eigentlich erstmals gegeben war. Und seitdem nimmt das ganze Übel auch seinen Lauf. Also das heißt eigentlich kontinental übergreifend bis heute Organismen ausgetauscht.
Ja. Was ich da immer so witzig finde, ne? Ich habe ja ein bisschen Zeit in Nordamerika verbracht, sowohl in Kanada als auch in den USA. Ja. Und da hört man immer, wenn man sich mit den Kollegen KollegInnen irgendwie unterhält. Ja, und hier, ja, das ist aus Europa eingeschleppt und das ist aus Europa eingeschleppt und das ist aus Europa. Und dann sind die hier. Und ich zeige dann irgendwie, guck hier, ja, eure amerikanische Wasserpest, das ist aus den USA eingeschleppt und das ist aus den USA eingeschleppt. Also es ist, wir beklagen uns aus viel eingeschlepptes Zeugs aus ja, Nordamerika und andersrum ist es genauso.
Genau. Und ja, wir haben eine ganze Menge bei den Süßwasserorganismen, bei den Krebstieren, stammt im Prinzip aus Nordamerika und sowas. Das, das ist enorm. Und genau diese Neobiota, die werden als invasiv bezeichnet im Naturschutz bei uns in Deutschland, wenn man im Prinzip sagt, diese Art hat sich ausgebreitet und hat einen negativen Einfluss auf Organismen oder Ökosysteme. Jetzt habe ich aber ein großes Problem mit diesen Aussagen, denn das sind ja keine Messwerte. So, das heißt, diese Aussage wird häufig irgendwie zugewiesen. Und im internationalen Kontext ist das nicht überall so definiert. Aber bei uns haben wir das auch rechtlich so definiert. Also das heißt, wenn man bei uns darüber spricht, sollte man darüber reden. Ich ordne das aber immer noch mal so ein bisschen differenzierter ein, weil man im Prinzip noch gar nichts darüber sagen kann, wenn sich ein Organismus ausbreitet, ob er jetzt negative Auswirkungen hat oder nicht. Und deswegen gibt es auch WissenschaftlerInnen, im Prinzip gibt es ein interessantes Paper, das ich auch häufig zitiere, die im Prinzip sagen, dass Invasivität erstmal losgelöst werden muss vom Impact, weil es eigentlich keine Belege gibt, häufig für den negativen Impact. Und deswegen gilt Invasivität laut der Definition von Wissenschaftlerinnen, die diese Position vertreten, eigentlich erstmal losgelöst davon, als sie schafft es, sich selbstständig in einer neuen Region auszubreiten. Ohne weiteres menschliches Zutun. Das heißt, sie kommt dahin und breitet sich dann im Prinzip räumlich aus. Und das finde ich persönlich eine deutlich bessere Ansicht, was das angeht, weil man den Impact häufig eben noch gar nicht messen kann. Trotzdem hat man dieses Problem so ein bisschen bei uns, aber das führt wirklich zu ganz großen Missverständnissen international. Und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man bis heute kein einheitliches, im Idealfall wäre es natürlich globales System, aber zumindest mal ein europäisches System hat, wo man diese ganzen invasiven Arten beziehungsweise Neobiota erstmal grundsätzlich, die eingeschleppt werden, ja einfach drin hat und das Ganze auch mal zusammenführt, dieses ganze Wissen und die Behörden untereinander in den einzelnen Ländern auch einfach miteinander vernetzt sind. Das gibt's so einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Und wenn wir uns jetzt diese asiatische Hornisse ansehen, dann ist das so, dass die erstmals in Europa 2004 aufgetaucht ist.
Also deutlich nach Kolumbus.
Deutlich nach Kolumbus, genau.
Aber stimmt, kommt ja auch aus einem anderen Kontinent. Ich entschuldige mich für meine unqualifizierte Bemerkung hier.
Alles gut, ja. Das ist aber, es ist ein relativ junges Geschehen. Also wir sprechen jetzt über knapp 20 Jahre.
Ja.
Und ich habe die erste gesehen in Südfrankreich 2013. Und das ist eigentlich jetzt auch noch nicht so lange her. Und da war die damals in dem Departement, wo ich unterwegs war, relativ stark verbreitet. Also das heißt, ich konnte die wirklich an unglaublich vielen Stellen beobachten und fand das sehr eindrucksvoll.
Aber sag mal, das hast du gerade gesagt, die wird schon noch nach Dänemark kommen, aber in Spanien ist sie schon besser untersucht. Du hast sie in Frankreich dann gesehen. Jetzt ist sie auf jeden Fall auch in Deutschland unterwegs. Hört sich schon so ein bisschen nach so einem Temperaturgradienten an. Also ist die erst im mediterranen Raum ansässig geworden oder wieso? Also gibt es da doch einen Zusammenhang mit der Temperatur oder was ist da los? Weißt du das?
Wahrscheinlich nicht. Also dieser Temperaturzusammenhang wahrscheinlich nicht. Also das ist so, dass die Einschleppung halt aufgefallen ist in Südfrankreich und dass die Art sich von da aus relativ schnell ausgebreitet hat. Also zum einen im Mittelmeerraum sehr weit und dann auch immer weiter in Richtung Norden. Und ich habe jetzt gerade mal hier nochmal reingeguckt bei der Wikipedia. Da ist nämlich so eine Verbreitung in Deutschland eben auch gegeben. Und wir haben eben auch schon grüne Punkte, dass sie dort vorkommt bei Kiel. Also das heißt, ganz im Norden ist sie auf jeden Fall auch schon.
Ist sie bald drüber über die Grenze.
Genau, Und die Grenze existiert für sie ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee.
Genau, deswegen wird sie da wahrscheinlich relativ schnell sein. Und außer in Deutschland gibt es quasi auch Tschechien, die Schweiz, Österreich, Ungarn. Also sie ist im Prinzip eigentlich in dem in so einem mitteleuropäischen Bereich schon überall angekommen. Okay. Und ist auch erfolgreich in dem, was sie tut.
Weiß man, du hast gesagt, sie ist wahrscheinlich aus Südfrankreich aus, hat sie sich ausgebildet. Weiß man, wie die hier hingekommen ist?
Ja, und zwar bilden...
Sag mir nicht, es waren wieder die Biologen.
Ach so, nein, man weiß nicht, wie die nach Europa gekommen ist. Und man weiß nicht, wie quasi diese erste Anschleppung stattgefunden hat. Das ist unbekannt. Da kann man wirklich nur spekulieren irgendwie. Mhm. Und da reicht eigentlich im Prinzip bei dieser Art aber auch schon eine befruchtete Königin. Ja. Die mit irgendeinem Warentransport irgendwo landet. Das ist nämlich so, dass bei diesen sozialen Faltenwespen und auch bei dieser Art jetzt insbesondere, das ist total ähnlich wie bei unseren Hornissen. Also diese ganzen Tiere, die ganzen Arbeiterinnen und die Männchen, die sterben im Prinzip alle ab im späten Herbst. Und übrig bleiben Jungköniginnen, die in diesem Jahr geschlüpft sind und die in vielen Fällen eben dann auch begattet worden sind und Spermien in sich tragen von den Männchen. Und die überwintern. Und die machen das bei uns, die heimischen Hornissen, vor allem im Totholz, also so feuchtes Totholz, unter der Borke von totem Holz, was liegt, aber auch unter Moosen und im Waldboden teilweise. Und die asiatische Hornisse, da habe ich noch nicht viele Hinweise zu gefunden, aber ich habe sie selbst mittlerweile im Winter mehrere Male gefunden, unter anderem in Belgien, macht das exakt genauso. Also das heißt, sie überwintert im Prinzip an sehr ähnlichen Stellen und ich habe sie neben der europäischen Hornisse in Belgien gefunden, im gleichen Baumstamm, der auf dem Boden liegt quasi. Und die Völker sind teilweise enorm groß und das ist eigentlich jetzt das Interessante. Ökologisch sind die ein bisschen getrennt von den heimischen Arten, weil die Nester sehr hoch anlegen. Also es ist so, dass die erstmal so ein Primärnest haben quasi. Das findet irgendwo bodennah in Höhlungen oder sonst wie statt. Und dann gibt es quasi nochmal eine zweite Nestgründung, eine Sekundärnestgründung von einem sehr großen Nest teilweise mit sehr vielen Individuen und das findet sehr hoch oben statt. Also teilweise sind das hier Robinien in Krefeld in so 14 Metern Höhe oder so.
Und das sind auch riesige Nester. Ich habe das nämlich gerade mal gegoogelt. Das sind ja richtige, es reicht ja ein Fußball nicht mehr für aus als Größe.
Nee, das ist teilweise schon über einen Meter groß. Also das ist eine enorme Kugel und das Interessante ist aber, ich habe jetzt hier einen Fall auch gehabt, das merkt trotzdem niemand, weil wenn man quasi im Prinzip die Laubbedeckung in den Bäumen drin hat und die sind
in
der Krone, die sind zu hoch und man kriegt einfach nicht mit, dass diese Tiere da sind. Mhm. Und jetzt gerade ist aber der richtige Zeitpunkt, um diese Nester zu finden, weil mit dem Laubfall plötzlich diese Nester auffallen und man sieht diese riesigen Kugeln dann im Prinzip in der Höhe. Es ist so, dass die EU 2016 diese Art mit auf die Liste der unerwünschten Spezies gepackt hat. Das heißt,
die werden dann getötet.
Genau, die bekämpft werden müssen. In der Hoffnung, das Ganze eindämmen zu können, aber mir war eigentlich damals schon klar, dass das bei einer Insektenart nicht funktionieren wird, bei einer sozialen Insektenart.
Das müssten wir vielleicht mal recherchieren, aber hat das jemals geklappt? Gibt es irgendein Positivbeispiel, wo das mal geklappt hat, invasive Arten vor der Ausbreitung zu stoppen?
Ja, ich habe nämlich auch immer behauptet, damals in meinen Vorträgen, es wäre nicht so und es gäbe keins und habe das vehement vertreten. Und dann hat mir irgendjemand erzählt, dass die britischen Inseln das mit dem Nutria hinbekommen haben. Wo ich dann,
ja gut, aber die haben es mit einer Insellandschaft natürlich auch ein bisschen einfacher, ne?
Das war auch das, was ich mir dachte. Ich dachte so, ja, das ist jetzt ein größeres Säugetier und es ist einfach eine Insel.
Ja.
Genau, das ist das Beispiel, was ich kenne, dass im Prinzip da mit einer intensiven Bejagung ein Säugetier quasi wieder verdrängt worden ist. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, keine Beispiele. Und ich halte das Management in vielen Fällen auch wirklich für verbranntes Geld, weil das einfach weder die Auswirkungen auf Ökosysteme abpuffert, als in irgendeiner Form in vielen Fällen die weitere Ausbreitung eindämmt.
Ja, ja.
Und mit vielen Tausenden von Wespen, die unbemerkt dann Tausenden von Hornissen die unbemerkt ja teilweise Hunderte von Königinnen sehr leicht produzieren in diesen Nestern und dann über unseren Köpfen unterwegs sind, das lässt sich nicht eindämmen. Da kann man so viel Geld für ausgeben, wie man möchte. Das funktioniert nicht.
Es ist ja so, dass die heimischen Varianten auch einfach gewissen Nutzen haben. Es gibt ja, sind ja nicht so die charismatischen oder die sympathietragendsten Individuen. Für mich schon, ich mag sie sehr, aber Wespen und Hornissen generell. Aber in der allgemeinen Bevölkerung ist er vielleicht nicht so super anerkannt. Hat denn diese asiatische Version jetzt auch die gleichen Nutzen für uns, wie das heimische Hornissen und Wespen haben? Oder ist da noch nicht so viel darüber bekannt, ob die quasi die gleiche Funktion im Ökosystem quasi einnimmt?
Eine sehr ähnliche, und ich würde sagen erstmal auch ja, also die unterscheiden sich ökologisch jetzt auch gar nicht so sehr, bis auf diese Lebensweise. Also das heißt, die heimische Hornisse ist tatsächlich im Wesentlichen so ein Hohlraumbrüter, die geht vor allem in Baumhöhlungen rein, aber auch oft bei menschlichen Behausungen oder sowas, da gibt es auch häufig dann Konflikte, weil Leute da eine geringe Akzeptanz haben oder so. Und die heimische Hornisse jagt im Prinzip mittelgroße Insekten, um dann das zu verfüttern, im ganz Wesentlichen. Und diese Art jagt ebenfalls mittelgroße Insekten. Also ist ja einfach auf eine ähnliche Körpergröße spezialisiert. Es ist so, dass die Hornisse, die asiatische Hornisse, so 2-3 Millimeter kleiner ist. Irgendwie. Mhm. Also ist ein kleines bisschen kleiner als die heimische. Deutlich dunkler gefärbt irgendwie so insgesamt. Und an sich aber ja ein sehr charakteristisches Tier. Also wenn man das mal irgendwie gesehen hat, dann erkennt man die draußen auch auf jeden Fall, wenn sie irgendwo mal langsam lang fliegt oder sich hinsetzt oder irgendwie jagt oder so. Hat einen sehr großen Schwarzanteil im Prinzip, wenn man jetzt an so Wespen denkt, die ja häufig sehr, sehr große Anteile von Gelb eben auf dem Schwarz haben. Da ist es so, dass der Schwarzanteil hier überwiegt bei dieser Art. Ja. Und ja, man weiß im Prinzip zu den eigentlichen Auswirkungen noch relativ wenig. Also das heißt, die ist eigentlich auf diesen Listen gelandet mit so einzelnen Ableitungen von diesen Studien da in Spanien. Man kann sich jetzt vorstellen, ich hatte jetzt die Imkerei vorhin angemerkt, es sind sehr viele Leute auf die Barrikaden gegangen, sofort unsere Honigbienen. Da ging es natürlich sofort los. Bislang hat sich das aber nicht eingestellt, dass das in irgendeiner Form ein Problem darstellt.
Das ist natürlich auch herrlich. Ich habe das gerade mal hier gegoogelt, das sollte man eigentlich schon gar nicht bewerben, aber 3 YouTube-Videos direkt angezeigt. Gefahr für Bienen, Honigbienen in Gefahr. Asiatische Hornisse bedroht Honigbienen. Das sind ja immer so Schlagzeilen.
Genau. Und ja, es ist einfach so, dass das bislang in den meisten Fällen einfach zu vernachlässigen ist. Also das heißt, das sind wenige Honigbienen, die da im Prinzip entnommen werden von so einer Beute. Und dann gibt es noch viele Szenarien, die im Prinzip erwähnt wurden von Einflug, wo dann diese Hornissen reinkommen in so eine Honigbeute, wo dann die Honigbienen drin gehalten werden. Aber das bleibt bislang halt in den meisten Fällen überall aus. Also das heißt, das zeigt sich eigentlich nicht. Und trotzdem ist dieses Alarmisierende sehr stark irgendwie so in den Köpfen drin gerade. Und ich glaube, dass die wesentliche Invasivitätsbewertung, der Nachteil, bislang eigentlich mit einem Negativeinfluss auf menschliches Bedürfnis festgelegt wird, was aber eigentlich in Zahlen wenig vorliegt. Also das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Und die Nahrungszusammensetzung, was ich vorhin mal erwähnt hatte, hat ja eigentlich schon aufgezeigt, die ist jetzt nicht auf Honigbienen spezialisiert. Ne? Also das ist einfach, das große Problem ist eigentlich, dass wir so eine hohe Dichte an Honigbienen haben. So. Aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass die Leute ein bisschen Futter zur Verfügung stellen und die Honigbienen im Prinzip genutzt werden können. Weil so ist der Impact auf die heimischen Arten natürlich deutlich geringer, als er jetzt irgendwie ohne Honigbienen wäre. Ne? Deswegen ist eine tolle Unterstützung aus dieser.
Boah, ich sehe schon die ganzen Zuschriften von irgendwelchen Imkern. Ne?
Ich bin da sehr offen für und freue mich da natürlich auch. Aber nein, ja, es ist jetzt Scherz beiseite. Einfach eine Sache, wo man wirklich sagen muss, diese Sache muss man eigentlich mal messen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb diese Nahrungszusammensetzung mich jetzt gerade auch so ein bisschen interessiert, weil man das aus Deutschland noch nicht wirklich weiß. Und dieser Transport der Futterpakete, die dann im Prinzip so gefangen werden für den Bau, Das zu monitoren ist sehr schwierig und real fressen, ob das immer das ist, was eingetragen wird, weiß man ja auch nicht. Und deswegen dazu jetzt mal irgendwie einen Einblick bekommen, das wäre schon spannend. Ja.
Ja, prima. Sehr gut.
Genau.
Dann haben wir das Thema doch nochmal gut aufgegriffen. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Zuschrift von der Hörerin.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Also freut mich sowieso immer sehr. Und ich muss jetzt aber nochmal überlegen. Also wir haben langsam sammeln sich so ein paar Zuschriften und wir haben jetzt zwei im Prinzip Anfragen auf die nächsten Folgen vertagt. Würdest du dir zutrauen, eine 15. Folge vielleicht irgendwie mit einer Fragerunde vorab zu machen, wo wir dann einfach sagen, wir sammeln bis dahin Fragen auf.
Das können wir machen.
Und vor allem ab der 14. Folge weisen wir dann nochmal drauf hin und dann gibt es nochmal einen kurzen Zeitpunkt irgendwie, in dem man nochmal Fragen irgendwie zuschicken kann und dann machen wir vielleicht mal eine Frage-Antwort-Folge, weil
das können wir gerne machen.
Einige Fragen im Prinzip auch noch unbeantwortet bei mir auch noch da liegen, die ich dann einfach so beantwortet habe. Oder wo die Leute schon gesagt haben, muss jetzt nicht zwingend im Podcast besprochen werden, aber es wäre eigentlich schon schön mal.
Ja, das können wir gerne mal machen. Ja. Vielleicht sollten wir da aber auch nochmal der Inklusion halber eine andere Möglichkeit der Kontaktaufnahme anbieten als Instagram für alle Leute, die uns hören, die uns vielleicht nicht über Instagram folgen. Wir können ja mal diskutieren und bei der nächsten Folge nochmal eine Alternative anbieten, wie man uns auch noch erreichen kann.
Post.
Ey, ganz ehrlich, jetzt sag bloß nicht Fax, dann lachen mich meine ganzen dänischen Kolleginnen hier wieder aus, weil das ist immer, Deutschland ist in Dänemark das Land, wo noch Fax verschickt wird. Ja, und es gibt sogar eine Fernsehsendung, wo das als Aufgabe gestellt worden ist. Versende ein Fax. Und traurigerweise, ich weiß, wie man einen Fax versendet. Ich bin damit nur aufgewachsen, dass wir hatten ein Faxgerät zu Hause und ich weiß, wie man einen Fax versendet. Ich habe mich regelmäßig getan. Und das weiß hier niemand mehr. Die machen sich da richtig drüber lustig. Deutschland, das Land der Digitalisierung und der Faxgeräte. Also bitte schickt uns kein Fax.
Genau,
und auch keine Brieftauben.
Ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall gelöst. Dann würde ich sagen, bei der 14. Folge machen wir aus und legen fest, wie wir die Zusendung aufnehmen.
Ja.
Und dann haben wir mal eine Frage-Antwort.
Ja, und bis dahin schickt es uns, wie auch immer ihr uns erreicht. Mich haben auch schon ein paar E-Mails erreicht, also meine E-Mail-Adresse. Unsere beiden E-Mail-Adressen sind googelbar, sind auffindbar im Internet.
Sag sowas nicht, bin immer überfordert mit meinem Postfach. Genau, nein, aber alles gut. Ich glaube, bislang fand ich das immer sehr schön und wir hatten das ja jetzt mehrfach beim letzten Mal eben auch mit dem Feldhamster.
Ja.
Das Feedback von euch, das Update ist immer total wichtig, weil wir ansonsten außer uns selbst keine Rückmeldung haben. Also das heißt, ihr seid im Prinzip die Rückmeldung für uns. Mhm. Und vor allem auch das Korrektorat, wenn euch nämlich irgendwie was auffällt, dass irgendein Fakt nicht ganz richtig war, dann haben wir auch die Möglichkeit, das nochmal aufzugreifen. Das ist auch ganz wichtig.
Ja.
Und deswegen, immer sehr gerne schreiben, was das angeht.
Ja, absolut. Prima, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt? Ich wäre durch für heute.
Ich im Prinzip auch.
Perfekt.
Glaube, wir hatten einiges. Es ist eine Sache, aber da spreche ich auch nächstes Mal drüber. Es können, falls Leute interessiert sind, das auch noch als Empfehlung, dass es quasi erschienen ist. Und zwar ist im Prinzip der Faktencheck Artenvielfalt erschienen. Eine Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt von der biologischen Vielfalt in Deutschland. Mit einem Zusammenschluss im Prinzip von 75 Institutionen und 150 WissenschaftlerInnen über die BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt, FEDER, was so als Plattform-Schnittstelle gegründet wurde vor einigen Jahren. Und da ist auf über 1400 Seiten im Prinzip eine Bestandsaufnahme und diese Perspektiven eben zum Erhalt von biologischer Vielfalt in Deutschland erschienen. Das Ganze gibt es online kostenlos zum Download. Und es ist gleichzeitig auch im Ökom-Verlag erschienen. Also man kann sich auch die gedruckte Version downloaden. Und es gibt auch eine Kurzfassung sogar noch mit, ich glaube, nur knapp 100 Seiten anstatt 1300 mit mit einer Zusammenfassung für die gesellschaftliche Entscheidungsfindung. Und das ist jetzt relativ frisch erschienen und da möchte ich auf jeden Fall mich erstmal in Ruhe durcharbeiten, bevor ich das kommentiere. Genau, aber falls jemand von euch da schon Interesse dran hat, gerne schon mal reinschauen. Und genau, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiges Werk und fasst viel, viel Forschung zusammen aus den letzten Jahrzehnten im Prinzip, was die Biodiversitätsforschung angeht.
Sehr gut, da freuen wir uns dann fürs nächste Mal drauf.
Alles klar. Dann,
perfekt, einen schönen Abend hier noch und wir hätten ja vielleicht am Anfang der Folge noch sagen müssen, ne? Ihr habt uns jetzt, wir haben eine Woche verfrüht aufgenommen, weil ich nächste Woche nämlich auf der Konferenz in Italien bin, also nicht wundern, wenn ihr das jetzt hört, die Aufnahme ist jetzt eine gute Woche her, also wir haben aufgenommen am 3. Oktober.
Genau. Und damit würde ich auf jeden Fall dir einen schönen Abend wünschen.
Dankeschön.
Euch, einen schönen Tag noch und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit der Folge und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, Bewertungen auf allen gängigen Plattformen. Wir haben schon gesehen, wir haben schon über 50 Bewertungen auf Spotify.
Vielen Dank.
Ich bin richtig gefreut, also ernsthaft richtig, richtig toll. Das hilft uns sehr, also lasst uns wirklich da überall ein kleines bisschen Aufmerksamkeit da.
Ja. Kommentiert gerne bei Instagram unter den Posts.
Genau, das pusht uns ein bisschen und gibt uns immer Rückmeldungen, dass es euch gefallen hat. Und
oder auch nicht, das ist ja auch vollkommen okay. Auch.
Und damit würde ich sagen, dir erstmal eine tolle Konferenz.
Dankeschön, ich werde berichten. Genau, so machen wir es. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.